Herr Lelle, Sie haben gerade Ihre Dissertation zu Deutsche Arbeit und Nationalsozialismus verfasst. Da drängt sich die Frage auf, was soll das sein, die deutsche Arbeit? Sind das deutsche LohnarbeiterInnen, die gegen eine Entlohnung ihre Arbeitskraft verkaufen? Dieser Einkauf von Arbeitskräften oder auch dieses Tauschgeschäft Zeit gegen Geld findet aber ja nicht nur in Deutschland statt, sondern international. Deswegen kann das ja eigentlich gerade nicht typisch deutsch sein. Sagen Sie mir, was will der Titel Deutsche Arbeit in Ihrer Dissertation aussagen? Also was ist mit deutscher Arbeit gemeint?
Genau, mit deutscher Arbeit ist tatsächlich ein ideologischer Topos gemeint. Deutsche Arbeit in dem Titel dieser Dissertation steht in fetten Anführungszeichen. Mir geht es nicht darum zu sagen, es gibt eine bestimmte Art, eine besondere Art, wie Deutsche arbeiten, sondern mir geht es darum zu sagen, es gab immer diese Behauptung, dass Deutsche eine ganz bestimmte Beziehung zur Arbeit haben. Es geht um diese Behauptung, diese Idee, es gäbe sowas wie eine besondere deutsche Spezifik der Arbeit, besondere deutsche Arbeitsmoral. Diese Behauptung, die wollte ich rekonstruieren, wollte mir anschauen, was das für eine Vorgeschichte hat, welche Rolle das im Nationalsozialismus spielt und welche Rolle das bis heute spielt. Das heißt, deutsche Arbeit ist ein Bündel von Vorstellungen, von Ideen, von Auffassungen, die diese These vertreten, es gäbe eine besondere deutsche Beziehung zur Arbeit.
Wie wird denn das Deutsche in der Arbeit begründet? Also es müssen dafür ja doch also Bestimmungen von was ist deutsch vorliegen, um die Arbeit dann als solche zu bezeichnen, oder? Also wie?
Genau, definitiv. Wahrscheinlich haben die ZuhörerInnen sofort auch kennen diese Behauptung. Das trägt sich ja am Ende bis heute. Es gibt heute auch immer noch Leute, die das immer mal wieder behaupten. Dann ist das, schließt sich das an, zum Beispiel an dieses Siegel Made in Germany, und man tut so, als sei besondere deutsche Arbeit würde, wäre in besonders, die Maschinen seien besonders präzise oder besonders genau oder besonders gut. Und worin genau diese Bestimmung besteht, dass die deutsche Arbeit etwas Besonderes hat, das hat sich im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrhunderte sozusagen auch ein wenig verändert. Die Geschichte dieses Topos deutsche Arbeit geht mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurück. Es ist das 19. Jahrhundert, in dem diese Vorstellung eine besondere Rolle spielt in Romanen, auch in der Politik, auch in der Wissenschaft, also in bestimmten Büchern und Texten, die ich analysiert habe, auch in Theaterstücken. Und da gibt es ganz unterschiedliche sozusagen Definitionen davon, was das Besondere ist. Eine sehr zentrale und später wirkmächtige, weil sie im Nationalsozialismus aufgegriffen wird, ist die Vorstellung, dass die deutsche Arbeit gemeinnützig sei. Die Deutschen, so ist die Behauptung, arbeiten nicht aus Eigennutz, um quasi selbst Profit zu machen, sondern sie arbeiten für ihre Gemeinschaft, für ihren Betrieb, für ihren Arbeitgeber oder, und das ist sozusagen die, das, wo der Nationalsozialismus dran anschließen kann, für die nationale Gemeinschaft. Es gibt dann natürlich auch noch einen zweiten Strang, der sich eher bezieht auf sowas wie Qualitätsarbeit. Das hatte ich ganz am Anfang angesprochen mit Made in Germany. Es gibt auch einen bestimmten deutschen Stolz sozusagen auf die eigene Arbeit. Das ist was, was auch am Ende des 19. Jahrhunderts ausgeht und dann speziell auch noch eine Nachgeschichte nach 1945 hat. Das ist aber ein Strang innerhalb dieser Behauptung, was deutsche Arbeit sein soll, der im Nationalsozialismus selbst keine so arge Rolle spielt.
Ja, da fällt mir direkt der Satz ein. Ich glaube, das war in der NS-Zeit auch ein Spruch, der auf den Goldmünzen gedruckt war. Gemeinnutz statt Eigennutz, wenn ich mich recht entsinne.
Genau, genau. Ja. Also Gemeinnutz vor Eigennutz oder Gemeinnutz statt Eigennutz ist eine klassische nationalsozialistische Parole. Die Nationalsozialisten schreiben diesen Satz schon in ihr Parteiprogramm. Dieses Parteiprogramm, sogenannte 25-Punkte-Programm, verabschiedet die NSDAP oder veröffentlicht die NSDAP im Februar 1920. Also wirklich im Ausgang des Ersten Weltkriegs sozusagen. Und darin steht dieser Satz, Gemeinnutz vor Eigennutz. Die Behauptung ist quasi, Deutsch sei eine Arbeit, die genau aus Gemeinnutz getan werde. Und das ist die Pointe, das wird über den Antisemitismus begründet. Die Behauptung ist nämlich, dass der Jude, in dicken Anführungszeichen formuliert, der Jude, der würde nämlich nur schachern, der würde sich das Geld sozusagen nur aus Eigennutz würde der arbeiten, hätte keine Beziehung zu seinem Arbeitgeber oder zu seiner Gemeinschaft, für die er arbeitet, der arbeitet aus Eigennutz. Und explizit gegen dieses antisemitische Bild gewendet, versuchen jetzt die Nationalsozialisten, an sowas wie ein deutsches Selbstbild zu entwerfen, ein ideologisches Selbstbild. Und dabei können sie anknüpfen an diese Texte aus dem 19. Jahrhundert, die das auch immer schon über den Antisemitismus versucht haben, die aber eine Sache noch nicht so deutlich gesehen haben, wie man diesen Gemeinschaftsbezug sozusagen zuspitzen und als politikfähig machen kann. Im 19. Jahrhundert ist auch die Behauptung, die Deutschen würden sich besonders identifizieren mit ihren Arbeitgebern und mit ihren Betriebsgemeinschaften. Aber es gibt sozusagen noch nicht so stark dieser Fokus auf die nationale Gemeinschaft. Und die Nationalsozialisten nehmen jetzt diese Debatten aus dem 19. Jahrhundert auf und spitzen sie zu auf die deutsche Volksgemeinschaft, ein antisemitisch und rassistisch verfasstes Konzept von nationaler Gemeinschaft.
Sie hatten da gerade schon Differenzierung gemacht zwischen, also dass die Arbeitnehmer sich mit den Arbeitgebern identifizieren. Also welche Arbeitsmoral galt für die ArbeitgeberInnen und für die ArbeitnehmerInnen? Also galt da eine unterschiedliche Arbeitsmoral oder dieselbe zur Zeit des Nationalsozialismus?
Im 19. Jahrhundert, das ist jedenfalls meine Erfahrung mit den Texten, die ich analysiert habe, ist das alles vielschichtiger. Also es ist diffus, es ist unterbestimmt. Es werden immer mal wieder Behauptungen aufgestellt, aber die werden nicht bis zu Ende sozusagen durchgedacht. Zum Beispiel diese Zuspitzung auf die deutsche Volksgemeinschaft ist was, was namentlich Adolf Hitler im Sommer 1920 in einer Rede gewissermaßen auf den Punkt bringt und womit die Nationalsozialisten dann später ganz stark Politik machen werden und was sozusagen ein Gedanke ist, den sie immer wieder verbreiten. Der Gedanke ist folgender: Deutsche Arbeit soll ein Dienst an der Volksgemeinschaft sein. Das ist die nationalsozialistische Behauptung. Alle Arbeit, die der Volksgemeinschaft dient, ist gut, weil sie deutsch ist, und alle, die das nicht tut, ist nicht deutsch. Und ein Paradebeispiel für dieses Nicht-Deutsch-Sein sollen Jüdinnen und Juden sein. Die arbeiten nämlich eben nicht für irgendeine Gemeinschaft. Die können diesen Dienst nicht ausführen. Das übertragen die Nationalsozialisten in den 20er Jahren auf ganz viele verschiedene Facetten, variieren diesen Gedanken immer wieder und versuchen damit so eine Arbeitsmoral zu entwickeln, die die Leute auch aktiviert und mitnimmt. Und erst im Dritten Reich schaffen sie es, daraus arbeitsrechtlich Politik zu machen. Es gibt im Nationalsozialismus, also im Dritten Reich, wird ein neues Arbeitsrecht ins Leben gerufen, 1934, das sogenannte Arbeitsordnungsgesetz. Und darin werden die Rollen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber nochmal neu definiert. Und da zeigt sich genau das, was Sie gerade angesprochen haben, dass auf diese Unterschiedlichkeit der Rollen zwar reflektiert wird, aber dass dieser Arbeitsbegriff eine Arbeitsmoral sozusagen mit sich bringen soll, die übergreifend ist. Also, die Arbeitgeber im Nationalsozialisten heißen jetzt Betriebsführer, die ArbeitnehmerInnen heißen Gefolgschaft. Und die Idee zum Arbeitsrecht ist zu sagen, die Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, sich um die ArbeitnehmerInnen zu sorgen, sozusagen Fürsorge zu betreiben. Und im Gegenzug müssen die ArbeitnehmerInnen Treue halten diesen Betriebsführern gegenüber. Dieser Begriff der Gefolgschaft ist meiner Ansicht nach der zentrale Begriff in der politischen Ökonomie des Nationalsozialismus, den man analysieren muss, um zu verstehen, wie der Nationalsozialismus auch nach innen hin sozusagen eine Verheißungsideologie an den Staat gebracht hat, Versprechen gemacht hat und damit breite Bevölkerungsteile auch mitgenommen hat. Klar gemacht hat, wir fordern die Mitarbeit von euch. Und diese Mitarbeit einfordern, die wird jetzt gewissermaßen gleichzeitig dem Arbeitgeber wie den ArbeitnehmerInnen gegenüber formuliert, weil beide eben eigentlich Diener an der Volksgemeinschaft sind. Das heißt, es gibt so eine Art übergreifende Arbeitsmoral, die auf die Rollen zwar reflektiert, aber die sagen würde, beide müssen gemeinsam am selben Strang mit derselben Art und Weise, nämlich, so würde das Hitler sagen, aus sittlich-moralischem Pflichtgefühl der Volksgemeinschaft gegenüber Arbeit ausführen.
Sie haben sich ja auch viel mit den Kontinuitäten der Arbeitsmoral aus dem Dritten Reich beschäftigt, die bis heute noch wirken. Bevor wir da aber noch mehr in die konkreten Kontinuitäten einsteigen, würde mich noch interessieren, was hat sich also von, sagen wir, 1920 bis 2021, also in diesem Jahr, an der gesellschaftlichen Arbeitsmoral verändert? Die Arbeitswelt hat sich ja seither jetzt zur Dienstleistungsgesellschaft verändert und auch das Thema Frauenquote wird viel diskutiert. Sind das Aspekte, die sich auf die Arbeitsmoral auswirken?
Ja, es ist tatsächlich eine gute Frage. Man hat bisweilen ja das Gefühl, dass man in ganz unterschiedlichen Welten lebt. Also im 19. Jahrhundert, am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es ja noch kaum Industrie in Deutschland. Dann gibt es eine sehr starke Industrialisierung. Am Ende des 19. Jahrhunderts viele Fabriken. Es gibt eine Globalisierung wie so nie zuvor. Und dieses Zeitalter der Nationen oder des Nationalismus, das das 19. Jahrhundert auch ist, ist gewissermaßen auch ein Produkt dieser Globalisierung. Es scheint erstmal paradox zu sein, aber das ist auf jeden Fall gehört zusammen. Und die deutsche Arbeit ist auch eine Antwort in dieser Globalisierung, die Nationwerdung der Deutschen zu begleiten und eine Antwort zu geben auf die Frage, was ist eigentlich deutsch? Hitler und die Nationalsozialisten, und ich sage deshalb Hitler, weil der in diesen Jahren so wichtig ist, 1920, schaffen es im Ausgang des Ersten Weltkriegs, wo ja durchaus viel auf dem Spiel stand, auch mit Novemberrevolution, es war ja bis eine Weile unklar, in welche Richtung das geht, versuchen die ein Angebot zu machen als eine der antisemitischen Bewegungen dieser Zeit, aber ja durchaus nicht als die einzige. Es ist auch kein Zufall, dass München die Stadt ist, in der sich der Nationalsozialismus etabliert oder sozusagen am Anfang gegründet wird, weil das eine Stadt ist, in der zu der Zeit, in den Jahren 1819 und frühen 1920, viele solche antisemitischen Gruppen eine Rolle gespielt haben. Wie sich das auf die Arbeitsmoral in den einzelnen Fabriken, also auf die tatsächliche Arbeitsmoral derjenigen, die zu der Zeit arbeiten müssen, umgesetzt hat, ob das irgendeine Rolle gespielt hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich wüsste auch nicht, dass es eine Studie gibt, eine historiografische Studie, die das tatsächlich mal untersucht hat, ob es da schon sozusagen Rückhalt gibt. Das, was ich beobachten konnte in den Quellen, die ich mir angeschaut habe, ist, dass das 1920 auf eine Art Konzeption ist, die Hitler in dieser Rede in München im August 1920 vorstellt und dass diese Ideen, die Grundideen daraus eben in den 1930er Jahren immer wieder auftauchen in ganz vielen nationalsozialistischen Texten und dass sie einen Impact haben auf die Art, wie die Nationalsozialisten ihr Arbeitsrecht organisieren und damit versuchen, auf die Arbeitsmoral Einfluss zu nehmen. Jetzt gibt es so Historiker wie Alf Lüttke zum Beispiel, die sich die 1930er Jahre und die frühen 1940er Jahre ja angeschaut haben unter diesem Label des Eigensinns und versucht haben zu verstehen, wie kam das eigentlich bei den ArbeiterInnen an? Hatten die eine höhere Arbeitsmoral als vorher oder nachher? Und da ist es natürlich sehr schwierig, das nachzuweisen sozusagen, ob das einen unmittelbaren Impact auf die tatsächliche Arbeitsethik hatte. Mir geht's immer, ich habe ja diese Dissertation geschrieben an der Schnittstelle von Geschichtswissenschaft und Sozialphilosophie. Mir ging es tatsächlich eher um so eine Art Ideengeschichte, zu verstehen, wie dieser Topos konzipiert worden ist und wie die versucht haben, damit Politik zu machen. Wie weit das denen gelungen ist, den NationalsozialistInnen, das ist nochmal eine andere Frage, die ich jedenfalls in diesem Buch nicht beantworte.
Fragt man deutsche StaatsbürgerInnen, auch aus linken emanzipatorischen Kreisen, zu was ist Deutsch, dann erhält man die Antwort, die sich oft auf Eigenschaften wie pünktlich, zuverlässig, ordentlich und fleißig beziehen. Was kommt Ihnen da so als erstes in den Kopf, wenn Sie solche Antworten auf diese Frage hören? Hören Sie da eine Kontinuität der NS-Arbeitsmoral?
Also ganz konkretes Beispiel. Ich glaube, es war 2017, als die Bild-Zeitung ihr 65. Jubiläum gefeiert hat. Und damals gab es so eine Sonderausgabe, die in deutsche Briefkästen kostenlos verteilt worden ist. Und in dieser Sonderausgabe hat damals sowohl Angela Merkel wie Martin Schulz, die sich damals im Wahlkampf befunden haben, jeweils Artikel drin geschrieben. Und der Artikel von Angela Merkel hieß "Was ist Deutsch?" Fragezeichen. Und sie hat das beantwortet mit so einem A bis Z. Und da stand, was ist Deutsch? Q, Qualitätsarbeit. Made in Germany kam vor und exaktes Arbeiten unter X. Das heißt, in diesen 28 Buchstaben hat Angela Merkel oder diejenigen, die diesen Text geschrieben haben, geschafft, dreimal auf die besondere deutsche Arbeit hinzuweisen. Martin Schulz übrigens hat tatsächlich einen Fließtext geschrieben, den er beendet mit so einem Aufruf zum "Wir schaffen das, wir packen das, ranklotzen, jetzt geht's los." Also es war so ein Aufruf zur starken Arbeit und das hat Kontinuitäten. Nicht nur in den Nationalsozialismus, auch darüber hinaus und vor allem auch in die Nachkriegszeit, wo die deutsche Bevölkerung über diese deutsche Besonderheit des Arbeitens abzuholen, auch ein politisches Instrumentarium sozusagen ist und war.
Ja, damit würde ich jetzt auch mal zu den Gemeinsamkeiten kommen. Wie wirkt sich die Bestimmung der Nazis von Arbeit immer noch auf die Arbeitsmoral von heute aus? Also welche Kontinuitäten konnten Sie herausstellen?
Also, ich würde tatsächlich als Faustregel schon mal sagen, es ist kompliziert. Es ist nicht so einfach, es wäre falsch so zu tun, als gäbe es heute dieselbe Arbeitsmoral, die es auch im Nationalsozialismus gab. Das stimmt einfach so nicht. Es ist aber auch eine Lüge, so zu tun, als hätte das, wie wir uns heute auf Arbeit beziehen, nichts zu tun mit dem Nationalsozialismus. Ich glaube, im Hinblick auf die NS-Moral sieht man das vielleicht auch ganz gut. Da ist es so ähnlich. Hier geht es um sowas wie so ein transformiertes Fortleben. Bestimmte Sachen werden in der Nachkriegszeit eingehegt, auf eine gewisse Art entnazifiziert und schaffen es trotzdem, den Kern beizubehalten. Ich habe versucht, mir anzuschauen, was ist mit diesen Ideen geworden, von denen ich behaupte, dass sie die nationalsozialistische Arbeitsauffassung ausmachen. Also diese Formel, deutsche Arbeit ist ein Dienst an der Volksgemeinschaft. Was passiert mit dieser Formel nach 1945? Und da muss man ganz klar konstatieren, dass dieser Dienstbegriff des Nationalsozialismus heute nicht mehr würde ich sagen, im selben Sinne virulent ist, wie das damals war. Sie haben vorhin gerade den Begriff der Dienstleistungsgesellschaft angesprochen. Die Philosophin und Kulturwissenschaftlerin Iris Dermann redet auch gern von der Dienstgemeinschaft, um sich auf den Nationalsozialismus zu beziehen, weil das Dienen dort so ein großer Begriff ist. Aber es gibt trotzdem einen massiven Unterschied zwischen diesem Dienstleistungsbegriff der NationalsozialistInnen und dem Dienstleistungsbegriff von heute. Wo es definitiv starke Kontinuitäten gibt, ist erstens diese Behauptung, es gäbe eine besondere deutsche Beziehung auf Arbeit. Das scheint was zu sein, was weiterhin behauptet wird, durchaus unterschiedlich gewichtet und unterschiedlich bestimmt. Aber sozusagen allein die Behauptung dieser deutschen Besonderheit ist was, was bis heute nachhallt. Und diese Anrufung der Betriebsgemeinschaft, die soziale harmonisch sein soll, die die Klasseninteressen gewissermaßen überspielen soll, mindestens wenn nicht vermitteln soll, das ist was, was im Nationalsozialismus eine enorme Rolle gespielt hat und eben auch nach 45 und in vielen Betrieben und vielen Betriebskulturen bis heute in Deutschland eine große Rolle spielt. In einem zweiten Schritt habe ich mir dann versucht anzuschauen, wie setzen die Nationalsozialisten eigentlich diesen deutschen Arbeitsbegriff dann um, wenn sie arbeiten müssen. Also was machen die zum Beispiel mit dem Arbeitsrecht? Wie glauben die, wie sich in Betrieben aufeinander bezogen wird? Was haben die für Ideen von Management, also von Menschenführung? Und dann habe ich versucht zu untersuchen, wie diese Führungsideen zum Nationalsozialismus gekoppelt sind an den Begriff der Gefolgschaft. Also das Folgen und das Führen sind die Kernbegriffe, wenn es um nationalsozialistisches Management geht. Und habe da versucht rauszukriegen, wie sich das nach 1945 verändert hat. Gibt es da Überschneidungen, gibt es da Leute, die daran anknüpfen, gibt es Leute, die damit brechen.
Worin bestehen diese nationalsozialistischen Management-Ideen und worin unterscheiden die sich zu heute?
In der Zeit in Deutschland gibt es noch keine Management-Theorien in dem Sinne, wie wir das heute bezeichnen würden, dass verschiedene AutorInnen Bücher darüber schreiben, wie Management passiert. Den Begriff gibt es auch noch nicht. Es gibt aber Menschenführung als Begriff und die Nationalsozialisten veröffentlichen bereits Broschüren und ein paar Bücher, die versuchen zu sagen, so muss Führung im Betrieb aussehen. Und das ist ja sozusagen das, was wir mit Management meinen. So muss Führung im Betrieb aussehen, damit die Betriebe besser funktionieren. Es geht zum einen darum, dass die Nationalsozialistin oder dass der Nationalsozialismus, das Dritte Reich, und das ist mir wichtig, das beruht ganz klar auf Ausschluss. Es beruht auf der Verfolgung von Jüdinnen und Juden, Sintiso und Romja. Es beruht auch am Ende auf der Vernichtung von diesen Personengruppen. Es beruht sozusagen auf einer Homogenisierung der Volksgemeinschaft. Also der Nationalsozialismus hat versucht, nicht nur diese antisemitisch und rassistisch gedachte Figur der Volksgemeinschaft zu benennen, sondern auch sie herzustellen. Und das haben sie gemacht über Homogenisierung, indem Leute ausgeschlossen worden sind, indem sozusagen die Deutschen sollten homogener werden. Gleichzeitig macht der Nationalsozialismus aber auch ein Angebot nach innen. Er spricht diejenigen, die sozusagen im eingeschlossen sind, also die Volksgenossen, wie der Nationalsozialismus sagen würde, die sprechen sie aktivierend und mobilisierend an. Und genau dahin gehören diese Fragen des Managements. Da geht es darum, die Arbeiter zu aktivieren, also zur Mitarbeit anzuregen, zu sagen, wir gemeinsam gestalten das nationalsozialistische Projekt. Und ein ganz konkretes Beispiel, das ich mir angeschaut habe, und das haben sich schon Historiker vor mir angeschaut, sind die Klöckner-Humboldt-Deutz-Werke in Köln, die gegen Ende der 1930er Jahre etwas machen, was vielleicht erstmal paradox erscheint. Es ist ein nationalsozialistischer Betrieb, in dem bestimmte Arbeiter mehr Eigenverantwortung und mehr Freiheiten zugesprochen wird. Die nationalsozialistische Presse dieser Zeit feiert dieses Beispiel, sagt, das ist gelebter Nationalsozialismus, so muss es sein. Das Beispiel ist ein sehr extremes, experimentelles Beispiel sozusagen. Aber der Betrieb wurde später zum nationalsozialistischen Musterbetrieb, weshalb ich glaube, es ist sowas wie so eine Art mustergültige Ausnahme. Hier wurde einmal was probiert, was man im Nationalsozialismus mitdenken kann, nämlich der Nationalsozialismus darf sich nicht allein verlassen auf Repression, auf Zwang, auf Kontrolle, sondern er muss versuchen, die Menschen zu willigen Vollstreckern zu machen. Und das macht man darüber, dass man ihnen mehr Freiheiten und mehr Eigenverantwortung gibt. Das hat seine Grenzen. Wir sprechen hier nur von Volksgenossen, also nur von denen, was die Nationalsozialisten als Arier begreifen, nur von Männern und vor allem auch nur von vorbildlichen Arbeitern, es waren nur Männer, und zwar vorbildlich im Sinne von, die dem Nationalsozialismus verpflichtet waren. Und trotzdem ist es ein Beispiel dafür, wie der Nationalsozialismus sehr früh moderne Managementideen sozusagen in sein Projekt integriert. Und genau da gibt es Anknüpfungspunkte sozusagen zur Nachkriegszeit.
Nach der Arbeit kommt das Vergnügen oder auch die Belohnung. Das ist so ein typischer Spruch, der heute auch immer noch Anwendung findet. Aus der Arbeitsmoral lässt sich ja auch vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung an die freie Zeit oder den Anspruch auch auf Kompensation der Arbeit ableiten. Wenn Sie sich jetzt sehr viel mit der deutschen Arbeit oder der ideellen Haltung zur Arbeit beschäftigt haben, kann ich mir vorstellen, dass Sie da auch auf den Freizeitanspruch gekommen sind. Also aktuell gibt es ja diese Work-Life-Balance, mit denen also ArbeitgeberInnen um ArbeitnehmerInnen werben aktuell. Wie sah sowas vielleicht auch zu Zeiten des deutschen Faschismus aus? Also was gab es da für eine Anspruchshaltung an die freie Zeit?
Das Gegenstück zur deutschen Arbeit ist definitiv die Arbeitsfreude. Es gibt in den 1980er Jahren eine Historikerin, Joanne Campbell, die in den USA ein Buch geschrieben hat über diese deutschen Arbeitsdebatten seit dem 19. Jahrhundert. Und die hat das in den Titel gepackt, German Work und Joy in Work, also die Arbeitsfreude. Das heißt, die Nationalsozialisten würden immer sagen, nicht nur nach der Arbeit hat man Vergnügen, sondern die Arbeit selbst muss und soll ein Vergnügen sein. Und sei es nur ideell, weil man weiß, man dient der Volksgemeinschaft. Das ist das eine. Es gibt von Hitler eben in dieser besagten Rede, die ich jetzt schon zweimal genannt habe, gibt es auch eine Stelle, wo er über Arbeit redet, die man nach dem Arbeitstag macht, also etwa Gärtnern im Garten, wo er sagt, das ist sozusagen eigentlich genau das Gleiche, das ist auch was, wo die Deutschen quasi den Dienst an der Volksgemeinschaft leisten. Der Arbeitsbegriff der Nationalsozialisten ist totalitär und er ist sehr weit. Er umfasst viele, viele Praktiken, die wir mit einem engen Arbeitsbegriff, der vielleicht sagt, Arbeit ist, was man bezahlt bekommt, gar nichts zu tun hat. Also auch schwanger sein wäre für die Nationalsozialisten ein Dienst in der Volksgemeinschaft und deshalb eigentlich Arbeit. Es ist sozusagen ein sehr weiter Arbeitsbegriff. Gleichzeitig haben die Nationalsozialisten natürlich auch gewusst, dass die Zeit sozusagen nach der Arbeit, die Freizeit, auch was ist, wo sie sozusagen mit ihrer Weltanschauung, die sie nicht loslassen können, sondern wo sie auch einen Eingriff nehmen müssen. Also die Deutsche Arbeitsfront, die dann am 10. Mai 1933 gegründet wird, als gewissermaßen Alternative zu den Gewerkschaften, könnte man sagen. Die Deutsche Arbeitsfront hat damals Arbeitnehmer, ArbeitgeberInnen alle gemeinsam sozusagen umfassen sollen. Das ist genau der Ort, an dem dann später dieses Kraft-durch-Freude-Amt, also KDF, in Kraft tritt, was ja genau das versucht, nämlich den Arbeitsalltag, die Zeit nach dem Arbeitsalltag sozusagen weltanschaulich auch zu organisieren. Kraft-durch-Freude übrigens sollte ursprünglich nach der Arbeit heißen, dieses Amt, und zwar in Anspielung auf den italienischen Faschismus, bei dem es dieses Amt Dopo Lavoro gab. Das heißt, da sind wir genau bei dem Thema. Dieses Kraft-durch-Freude-Amt hat dann Urlaubsreisen organisiert, aber auch sportliche Aktivitäten und dabei eben versucht, klarzumachen, die Zeit nach der Arbeit ist eben auch sozusagen immer noch Teil des nationalsozialistischen Projekts.
Wie hat sich Ihr Blick seit der Beschäftigung mit dem Thema der Arbeit, wie hat sich Ihr Blick da auf die Arbeit von heute verändert?
Also ich glaube, was definitiv bei mir einen Effekt hatte, ist, dass ich Worte zum Beispiel wie Dienst nicht mehr mit demselben neutralen Blick hören kann wie früher. Also auch in der Schule gab es ja den Tafeldienst und man hat das als neutralen Begriff wahrgenommen. Das kann ich nicht mehr, nachdem ich so viel über den Nationalismus gelesen habe und weiß, was an so einer Dienstrhetorik alles dranhängen kann. Und gleichzeitig, und das ist das, was es heute auch so politisch brisant macht, zucke ich schon durchaus zusammen, wenn Leute mal wieder behaupten, es gäbe eine besondere deutsche Beziehung zur Arbeit, weil völlig klar ist, dass es nicht lange dauert, bis die Fremdbilder dieses ideologischen Selbstbilds auch ausbuchstabiert werden. In der Krise 2007-08 waren es dann die sogenannten faulen Griechen, die angeblich aufgrund ihrer Faulheit sozusagen in die Krise geraten sind, gegen die man dann die deutsche Arbeitsamkeit stark gemacht hat. Das sind Sachen, da steckt ein großes Gefahrenpotenzial tatsächlich auch drin, rhetorisches, weil sich da auch rechte Ideologien sozusagen weit in die Mitte davon ausgehen können, dass ihnen zugestimmt wird. An Thilo Sarrazin, würde ich sagen, kann man das auch sehr deutlich zeigen, dass bei ihm dieser deutsche Fleiß eine große Rolle spielt und dass das gleichzeitig was ist, was Leute sozusagen auch noch in der Mitte der Gesellschaft für bare Münze halten. Das macht es problematisch. Der Antisemitismus ist in dieser deutschen Arbeitsidee inhärent, der ist historisch inhärent und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass die Jüdinnen und Juden sozusagen in dieser Ideologie immer als das große Gegenbild formuliert werden. Das wird, da bin ich eigentlich ziemlich sicher, genauso wieder ausbuchstabiert werden, wenn man den Leuten länger zuhört, die diese deutsche Arbeit als Kerngeschäft ihrer Ideologie sozusagen wahrnehmen. Es gibt ja durchaus auch heute noch rechtsradikale Parteien, die da mehr drauf setzen als andere. Das spielt da eine große Rolle.
Welche Lehren können oder beziehungsweise sollten wir aus der Zeit des deutschen Faschismus für ein gutes Leben für alle ziehen?
Also in Bezug auf das, was die Nationalsozialistinnen mit Arbeit gemacht haben, und damit meine ich explizit Arbeit in Anführungszeichen, also was sie transportieren konnten darüber, dass sie Arbeit angerufen haben als was Besonderes, sieht man, glaube ich, sehr deutlich, dass der Nationalsozialismus und rechtsradikale und rechte Strömungen sozusagen nicht nur über das Politik machen, was uns auch als das Politische erscheint, sondern durchaus es immer wieder schaffen, an weltanschauliche Elemente anzuknüpfen, die uns erstmal vorpolitisch oder unpolitisch erscheinen. Diese ganzen Bezüge auf Arbeit kommen im ersten Schritt immer so ein bisschen unpolitisch daher. Da will ja nur jemand behaupten, wir, die Deutschen sozusagen, würden besser arbeiten, das ist doch alles gut. Und was man dann machen muss, ist, dass man im nächsten Schritt dekonstruiert und deutlich macht, worin eigentlich die Problematik besteht. Wer von deutscher Arbeit redet, redet auch schnell von der Volksgemeinschaft. Die steckt sozusagen dahinter. Wer von deutscher Arbeit redet, redet schnell auch von jüdischer Nichtarbeit. Das sind Sachen, die da angelegt sind und das sind Sachen, die wichtig sind im politischen Umgang sozusagen mit diesen Leuten und diesen Ideen, die man dekonstruieren muss, wo man Einspruch erheben muss, damit sowas wie ein gutes Leben für alle möglich wird.
Das Gegenteil von ein gutes Leben für alle war die Devise der Nazis: Arbeit macht frei. Wie haben Sie das in Ihrer Dissertation behandelt oder verhandelt?
Arbeit macht frei, dieser KZ-Spruch, diese KZ-Devise ist ja vielleicht das allererste, woran man denkt, wenn man den Zusammenhang von Arbeit und Nationalsozialismus hört. Vielleicht die erste Assoziation, gar nicht so sehr Made in Germany. Arbeit macht frei, genau, stand an Konzentrationslagereingängen, also in Auschwitz im Stammlager ist wahrscheinlich das berühmteste Beispiel, aber auch in Flossenbürg, Großrosen, in Theresienstadt, in Sachsenhausen, in Dachau. Also es gibt etliche Beispiele, wo genau dieser Sinnspruch an einem Konzentrationslager angebracht war. Und zwar so, dass die KZ-Häftlinge, wenn sie zur Arbeit getrieben worden sind, darunter durchlaufen mussten. Es gibt erstaunlich wenige Auseinandersetzungen mit diesem Spruch Arbeit macht frei. Das hat mich tatsächlich erstaunt, weil man das Gefühl hat, es ist eine der wichtigsten Bebilderungen sozusagen des Holocaust. Das kennt jeder und trotzdem gibt es wenig Auseinandersetzungen. Warum genau dieser Spruch an einem Konzentrationslager? Und warum vor allem, wenn doch das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, die Nationalsozialisten so einen sehr starken, positiven Bezug auf Arbeit haben? Es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen, das sei zynisch gewesen, zynische Schurkerei, das sei quasi zur Verhöhnung der KZ-Häftlinge gewesen. Und dann gibt es ein Buch aus Ende der 90er, das sich dieser KZ-Devise, das heißt auch so, der KZ-Devise Arbeit macht frei, zuwendet, von Wolfgang Brückner. Und der macht was ganz Interessantes, weil er diesen Satz versucht zu interpretieren im Hinblick auf die zweite große KZ-Devise, die viele Leute kennen werden, nämlich jeden das Seine. Jedem das Seine stand am Lagereingang in Buchenwald geschrieben. Und wenn man die beiden Sätze verbindet, dann wird eine Sache sehr deutlich. Die Nationalsozialisten glaubten, dass für jede Gruppe, die sie in ihrem rassistischen und antisemitischen Wahn konstruiert hatten, eine bestimmte Form von Arbeit gerechtfertigt und passend ist. Für sie sollte eine Arbeit, also für die Nationalsozialisten sollte eine Arbeit da sein, die gemeinnützig ist, die frei macht, die autark macht. Für Jüdinnen und Juden sollte das eine Arbeit sein, die sie vernichtet. Für rassistisch konzipierte Slawinnen sollte das eine Arbeit sein, die sozusagen mit Zwangsarbeit funktioniert. Das heißt, dieses Arbeit macht frei, und das ist mein Punkt, bezieht sich nicht alleine auf die KZ-Häftlinge als zynische Schurkerei, sondern es ist auch eine Devise, die die Eigenlogik des Nationalsozialismus beschreiben will. Anfang der 1940er Jahre, ich glaube es war 1942, schreibt Robert Ley, das ist der Direktor dieser Deutschen Arbeitsfront, die ich eben genannt habe, schreibt einen Text, den nennt er Unsere Arbeit macht uns frei. Das ist ein Beispiel dafür, dass diese Devise Arbeit macht frei eben auch von den Nationalsozialisten für die Deutschen galt und eben nicht alleine gemünzt war auf die KZ-Häftlinge. Das heißt, in Arbeit macht frei verdichtet sich gewissermaßen diese Arbeitsmoral, die als Selbstbild eine überhöhende Arbeit sieht und für die Fremdbilder Erziehung zur Arbeit, Vernichtung durch Arbeit, Zwangsarbeit imaginiert. Wenn die Frage ist, welche Lehren kann man aus damals ziehen? Ich habe in dieser Dissertation habe ich noch einen Epilog geschrieben, der versucht zu sagen, was müsste heute eigentlich so eine kritische Theorie von Arbeit leisten? Also angenommen, all das, was ich da jetzt nachgewiesen habe, sozusagen findet man überzeugend. Die Nationalsozialisten haben eine ganz bestimmte, spezifische Form von Arbeitsauffassung entwickelt, die zu einer entgrenzten Destruktivität in den Konzentrationslagern geführt hat, aber auch zu einer aktivierenden, mobilisierenden Kraft ins Innere des Deutschen Reichs sozusagen und damit die Deutsche unter anderem zu Hitlers willigen Vollstreckern gemacht hat, um es einmal mit Goldhägen zu sagen. Welche Lehren zieht man daraus eigentlich, wenn man sowas schreiben will wie eine kritische Theorie von Arbeit? Und ich habe dann versucht zu sagen, wenn die Nationalsozialisten Arbeit dermaßen überhöhen, dass sie sogar das Schlaraffenland zu einer Dystopie wird, es gibt explizit so eine Passage in dieser Hitlerrede, wo er sagt, gäbe es dieses Schlaraffenland wirklich, unser Volk würde darin nicht glücklich werden, dann scheint es mir wichtig zu sein, für eine kritische Theorie von Arbeit und damit auch für eine kritische Linke, Formen von Nichtarbeit stark zu machen. Formen von Nichtarbeit, die sich Arbeit entziehen, Formen der Solidarität, des Müßiggangs, aber auch Formen der Verweigerung. Iris Dämann, die ich vorhin genannt habe, nennt das Undienlichkeit, also auch Formen des Widerstands sozusagen gegen Arbeitspraktiken. Das ist was, was bis heute Rechten und man könnte sagen deutschen Arbeitsfetischistinnen ein Graus ist sozusagen da. Das muss man stark machen, also Formen der Nichtarbeit. Zugleich muss man wahrscheinlich auch eine andere Art von Arbeit stark machen, also eine, die nicht oder eine, die stark über Selbstbestimmung funktioniert, die versucht sozusagen emanzipatorische Potenziale auch in der Arbeit zu verwirklichen, was ja bis heute bisweilen eher kompliziert ist.